so viele. Alle für dich gekommen heute.
Ist gut.
Also danke, freut mich wirklich so viele Leute hier im Raum. Schön, dass sie alle da sind hier. Ich freue mich am meisten, dass Julia heute Abend da ist, weil die war wirklich schwer zu gewinnen. Also so viel auf Lesereise, so viel zu tun, habe ich diskutiert ohne Ende und jetzt umso schöner, dass sie da ist heute Abend.
Vielen Dank, gerne.
Einige kennen Julia, glaube ich, hier im Raum, für die nicht. Sie ist feste Frage für Bayerischen Rundfunk, arbeitet sie und sie schreibt für Arte und verschiedene andere Medien. Sie ist preisdotiert, inzwischen 3 Preise gewonnen. Da spiele ich noch mal kurz der Vollständigkeit halber. Sie lebt in München und hat bekommen, schon 2013 ging es los mit dem Juliane Bartelt Medienpreis. 2016 der zweite Preis des Otto Brenner Preises, der sehr renommiert ist, habe ich gehört.
Ja, und da war auch als Interviewgeberin Chris beteiligt. Genau, vielen Dank. Ohne die Menschen, die ich interviewe, wäre das überhaupt nicht möglich.
Dann haben wir uns wahrscheinlich auch schon gesehen, weil ich im Februar auch schon in der Favoritbar war. Und da vermute ich den fast. Und dann nochmal letztes Jahr der Pechmann-Preis zuletzt. Toll. 3 Einstiegsfragen wollte ich dich fragen, bevor es denn dann offiziell losgeht. Die Julia wird ein paar Passagen aus dem Buch lesen. Kurz organisatorisch noch, für Notfall ist sehr heiß hier drin, Toilette, WC ist eins unten.
Einfach direkt an der Bühne vorbeigehen.
Fluchtweg ist hier.
In dem Text geht es auch um Klos, insofern. Wir werden ganz vertraut miteinander alle.
Ja, aber die ist wirklich sehr heiß. Also mir zumindest, weil ich so viel rumspringe. Vielleicht ist es im Sitzen besser. Wir können ja auf zu machen, vielleicht im Viertelstundentag. Sie sind die Türchefin jetzt. Sie machen zu und auf, je nach Bedarf. Wie bist denn du eigentlich, also das interessiert mich persönlich, du hast dein Debüt jetzt geschrieben, tust komplett durch die Bundesrepublik, Berlin im Deutschen Historischen Museum, jetzt habe ich gesehen Ende August nochmal, warst aber schon ein paar Mal in Berlin, Köln, Leipziger Buchmesse natürlich. Wir haben extra den blauen Stuhl heute gewählt, den kennst du. kennt man vielleicht in der Literaturszene auch schon die blaue Farbe und die Literatur ist schön. Was mich besonders beeindruckt hat, das wusste ich noch gar nicht, als ich dich so schön umworben habe vor ein paar Wochen, Monaten. Du triffst Ilja Trojanow jetzt dann Ende September in Wien. Das ist ja echt ein Hammer. Also das ist ja höchste intellektuellen Liga. Komplett gratuliere. Dein Debüt hast du für dieses Thema hier gewählt. Tiefrot und radikal bunt. Wieso dieses Thema für dein erstes Buch? Du schreibst viel, du reist viel.
Hört ihr uns alle gut?
Ja.
Also vielen Dank auch von mir, dass die alle gekommen sind. Alle kenne ich nämlich doch nicht. Nicht alle sind Familie. Herzlich willkommen. Also das Buch nicht, das ist kein erstes und kein Debüt, weil das ist jetzt mal so das Buch. Ich weiß nicht, was da folgt. Normalerweise mache ich ja Radio-Feature und mache Fernsehen und dahin kehre ich jetzt dann auch zurück. Genau.
Ja, okay.
Genau. Ja, also ich fange mal an. Vielleicht erklärt das, was für eine neue linke Erzählung ist der Untertitel. Und ich glaube, wir brauchen eine eigene Erzählung, eine politische Erzählung, die uns herausführt aus dieser bedrängenden Gegenwart, die einerseits geprägt ist von Nazis und Menschenjagden, Armut, davon, dass jedes fünfte Kind von Armut lebt. Wollen Sie den Herrn noch reinbitten? Dann fange ich noch mal von vorne an.
Das ist ein Gasthörer, der durchs Fenster hier.
Gut. Also einerseits brauchen wir, glaube ich, einen Ausweg aus dieser bedrängenden Gegenwart, die, wie gesagt, einerseits jetzt sich in den letzten Jahren noch mal gegen bestimmte Menschengruppen überhaupt richtet, Menschen jagten, Anschläge auf Menschen in asylsuchenden Heimen, Menschen, die ertrinken im Mittelmeer. Dann haben wir schon viel länger natürlich die bedrängende Gegenwart, die kapitalistische Gegenwart, in der auch in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist, jeder fünfte Haushalt sich nicht leisten kann, einmal im Jahr in Urlaub zu fahren für eine Woche. Das heißt, die bleiben das ganze Jahr über zu Hause, was vielleicht einige von uns, von Ihnen hier, einem auch Schwabinger Publikum berühren könnte, wo wir jetzt Sommerzeit haben. und einige von uns doch in den Urlaub fahren. Manche von uns können das eben nicht. Und darüber hinaus haben wir eine bedrängende Gegenwart im globalen Süden, die so bedrängt ist, dass so viele Menschen wie nie auf der Flucht waren. Das kann ich jetzt nicht lösen mit einem Buch, aber ich glaube und möchte dazu auffordern, dass wir gemeinsam an einer neuen Erzählung arbeiten, an etwas, das uns vereint, an einer Gesellschaft, an einer Idee, wo wir gemeinsam hinwollen. Und dazu habe ich Menschen befragt, die daran schon arbeiten und habe feministische Ideen gesammelt, habe ökologische Ideen gesammelt, soziale Ideen, Wohnraumideen, wo es um gute Mieten geht, um bezahlbaren Wohnraum und auch migrationspolitische. Hier in der Stadt wie München habe ich die Asylhelfer und Helferinnen-Szene begleitet. Das heißt, ich habe nur dahin gespürt, wo Menschen schon was machen und habe geguckt, was machen die und stehen da theoretische Konzepte dahinter, die uns einen Weg aufzeigen in politische Veränderungen. Und dann gab es auch noch einen Grund, einen ganz persönlichen, privaten, warum ich mich damit beschäftige, eine andere Erzählung zu suchen, weil ich auch einfach mich nicht mehr die letzten Jahre, wie viele andere, daran abarbeiten wollte und da drin irgendwie innerlich zugrunde gehen wollte, dass die Gegenwart so bedrängend ist. Also viele, das geht euch, geht Ihnen ja wahrscheinlich auch so, geht vielen Journalistinnen, Kollegen von mir so, dass sie sagen, mein Gott, was machen wir eigentlich jetzt? So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Auch natürlich klimatologisch überhaupt nicht. Und für mich war das auch eine persönliche Flucht einfach in die guten Ansätze. So, dann bin ich immer mal wieder zwischendurch auf den Boden gefallen, zum Beispiel 2017 bei der Bundestagswahl, als es nicht nur die AfD, sondern auch die FDP in den Bundestag geschafft hatte, wieder zu meinem großen Schrecken. Aber in der Zwischenzeit habe ich mich mit vielen tollen Menschen umgeben und mit vielen tollen theoretischen Konzepten. Und das war für mich ganz persönlich einfach auch eine gute Zeit und ein Weg raus aus so einer gefühlten Ohnmacht, die vielleicht einige von uns auch umtreibt.
Wie hast du den Titel gewählt? Wir hatten vor einer Woche noch bei uns abgestimmt, um Werbung für die Veranstaltung zu machen. Und ich habe festgestellt, dass ich wollte einen Google-Eintrag machen. Und der hat mir das 2-3 Mal gelöscht. Und wir haben überlegt, ob es an dem Wort, oder ich habe überlegt, ob es an dem Wort radikal liegen könnte. Dass Google einfach alle Arbeitstitel und Buchtitel auch mit dem Wort radikal. Vorhin mögen wir nicht.
Das haben wir nicht verifizieren können.
Aber was bedeutet, wie hast du den Titel dann gewählt letztendlich? Am Schluss ging es auch beim dritten Mal. Kann man dann Google austricksen, ich weiß nicht. Der Titel, wie hast du den gewählt noch? Tiefrot und radikal bunt?
Ja, das ist so ganz klassisch. Rot für die rote Frage, für die ökonomische Frage, die Klassenfrage, wenn wir so wollen. Und aber tiefrot, weil es eben nicht nur darum geht zu sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Suppenküchen, sondern weil es darum geht, wie wollen wir wirklich unsere Arbeit eigentlich anders aufteilen? Und wie wollen wir vielleicht, was für ein anderes Wirtschaftssystem schwebt uns vor, wie können wir dahin kommen und kapitalistische Modelle zurückdrängen? Also so die rote, die Klassenfrage, wenn man so möchte. Und radikal bunt ist auch wahrscheinlich für viele naheliegend. Das ist die Frage von Vielfalt, von Diversity, davon, wer entscheidet eigentlich, wer wir sind, wer sagt, du bist migriert, wer sagt, du bist Mann, wer sagt, du bist Frau. Und bei Radikal Bunt ist aber auch noch ein sehr hoher Grünanteil mit drin, weil da auch noch die ökologische Frage mit drin ist. Und das Wichtigste an dem Titel ist mir das Und, weil ich glaube, eine neue Erzählung muss beides sein. Also muss auf jeden Fall Klassenfragen mit Fragen von Identität und Ökologie verbinden. Weil wir können Frauen nur ausbeuten, zum Beispiel im Krankenhaus oder als kostenlose Hausarbeiterin zu Hause, wenn wir sie vorher ideologisch ausgrenzen. Also wenn wir vorher sagen, ja, die sind aber ja auch irgendwie das liebende Geschlecht und machen diese sozialen Arbeiten total gern und auch total gern unbezahlt oder gar nicht bezahlt. Oder?
Ja. Hier sind die soziale Arbeit machen und im Krankenhaus den Pfleger geben, sind auch mit betroffen.
Die sind selbstverständlich auch mit betroffen. Ich habe darin auch mit Pflegerinnen und Pflegern gesprochen. Und trotzdem wird dieses Care-Thema, diese Fürsorgearbeiten von ErzieherInnen, von PflegerInnen, von SozialarbeiterInnen, von Hausfrauen und Männern wird natürlich schon sehr stark von Feministinnen auch gerade bearbeitet und ist schon ein Thema, was sehr stark von Frauen und von dieser feministischen Idee gerade geprägt ist, weil sie halt mehrheitlich diese Arbeiten machen und migrantische Frauen auch. Aber selbstverständlich auch viele, viele tolle Männer, die diese Arbeit leisten. Und genauso ist es natürlich mit der Frage von Migration. Also wir können auch Migranten, Migrantinnen nur ausbeuten und in schlechtere Lohnkategorien stecken, wenn wir vorher sagen, naja, die sind halt nur, nennen wir sie Gastarbeiter, die sind nur vorübergehend da. Und ach, grundsätzlich haben ja auch Menschen von woanders irgendwie andere Lebenserwartungen und auch sicher nicht so hohe wie wir. Also das heißt, dieses ideologische, ich spreche ironisch, ja, also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, dieses ideologische Ausgrenzen, das brauchen wir, um dann ökonomisch auszubeuten. Und deswegen ist mir dieses Und so wichtig da drin, also dass es tiefrot und radikal bunt sein soll.
Dann letzte Sache, ich habe... Letzte Woche habe ich schon ein Buch verkauft von dir an einen Nachbarn, der öfter hier ist, und er hat es komplett sofort durchgelesen, hat es mir heute, er kann leider nicht dabei sein. Er hat aber...
Er kennt es ja auch schon. Also ich lese nichts Neues, wer das Buch schon gelesen hat.
Aber er schreibt hier heute ein super Buch, hat mir vor allem im sozialen Gesundheitsbereich noch das ein oder andere Auge geöffnet. Schöne Grüße, Martin. Und als offiziellen Part wirst du da gleich eine Signatur reinmachen. Die anderen dürfen danach und du schnell jetzt für das, den Martin.
Das mache ich nachher nochmal. Aber er hat geschrieben, hallo Genossin zu dir.
Genossin Fritsche hat er
geschrieben. Ah, Genossin Fritsche. Okay, nehme ich an.
Ich weiß nicht, warum. Dann aber jetzt. Nicht vergessen. Gell?
Nee, mach ich
gut,
auf jeden Fall.
Dann viel Spaß mit dem Buch. Wird gut, glaube ich. Zwei Passagen wolltest du lesen, glaube ich.
Ja, ich würde es euch zur Verfügung stellen. Ich lese jetzt mal eine, das sind so 20 Minuten. Und dann würde ich sagen, diskutieren wir und alles andere entscheiden wir danach. Es ist heiß, wir wollen viel trinken hier.
Ich kann dich gut hören jetzt.
Danke.
Hallo. Also in einem Kapitel, ich sage euch kurz, was es darin gibt, in einem Kapitel begleite ich Pflegerinnen und Pfleger an der Berliner Charité und gucke mir an, was gibt es für Ideen eben für unsere Fürsorgearbeit, also die ganzen Arbeiten von Pflege, von Erziehung, von Kloputzen, Kranke pflegen, Kinder großziehen, die Alten pflegen. Was gibt es da für Ideen eigentlich für unsere Gesellschaft? Dann habe ich ein Kapitel, da geht es um Ideen von Indigenen aus Lateinamerika, die ein anderes Verhältnis zur Natur haben, die eher in einer Art von Gemeinschaft mit der Natur, aber vor allem auch in einer sehr großen Gemeinschaft miteinander leben und ein anderes Weltbild haben, eins, wo der Mensch nicht so im Zentrum steht, also nicht so ein androzentrisches Weltbild, sondern eins, wo eigentlich unsere Abhängigkeit von der Natur und unsere Verbundenheit mit ihr sehr klar wird. Und da geht es aber nicht nur darum, was diese Indigenen da so vor sich, für sich machen, sondern auch, können wir davon irgendwas übernehmen, ohne dass wir jetzt alle in den Urwald ziehen müssen und uns dann eine Hängematte aufbauen müssen, sondern gibt es da in der globalen Zusammenarbeit und in der Entwicklungsarbeit wirklich Modelle, die transnationale Ideen sind und in die Zukunft weisen? Und die gibt's. Dann, das habe ich schon erwähnt, gibt es ein Kapitel über die Münchner Asylhelferinnen-Szene, die ja hier ganz stark geprägt war, als am 31. August 2015 die Züge ankamen über die Balkanroute. Und da geht es um die Idee, da auch wieder ein theoretisches Konzept dahinter, die Idee der globalen Bewegungsfreiheit. Wie wäre es eigentlich, wenn wir über Utopien reden, wenn wir uns alle frei über den Planeten bewegen könnten? Nicht nur die, die einen Pass haben wie ich, der ein deutscher Pass ist. Ich hatte Glück in der Pässe-Lotterie. Mein Freund Jasen, mein Bekannter, der lebt in Bagdad, der hat es gerade 50 Grad, der hatte Pech in der Pässe-Lotterie, der kann mit seinem irakischen Pass ungefähr nirgendwo hinreisen. So, darum geht es in einem Kapitel. Und in dem letzten, aus dem lese ich jetzt. Juli 2018, Marienplatz, München. Willst du? fragt jemand und hält Holger eine Tube Glitzer vor die Nase. Nein, danke, das kommt nachher automatisch, sagt er und lächelt unter seinem grauen Bart. Die Person neben ihm schüttet sich Glitzer ins Dekolleté und verteilt weiteren Glitzer in den Dekolletés und auf den Armen und Wangenknochen anderer. Holger hält einen Zettel in der Hand. In einer halben Stunde wird er davon seine Rede ablesen. Unter anderem darüber, warum er sich als Diva versteht, als feministische Schlampe und als non-binär. Neben Holger auf einem LKW setzt eine DJ in einer goldenen Paillettenjacke einen Elektrobeat in Gang. Viele ziehen tanzend los. »Halt die Plakate«, ruft Holger und gestikuliert wild. Die, die ihn sehen, nehmen sich noch welche. Darauf steht »Consent is sexy« oder »My pussy, my choice« oder »Ich habe nichts anzuziehen, was mich vor sexueller Gewalt schützt«. 500 Leute tanzen jetzt dem LKW hinterher und einem Doppeldeckerbus. »Wo ist denn der geile Bus her?«, brüllt jemand. »Keine Ahnung, hat eine Sektfirma gesponsert.« Auf dem Bus steht »Love Sex, Hate Sexism«. Holger läuft auf Plateauschuhen und im engen schwarzen Rock an die Spitze der Tanzdemo. Für so einen Anlass, sagt er, stehe ich immer 2 Stunden vor dem Kleiderschrank. Holger hat den Slutwalk mitorganisiert. Seit 2011 gibt es diese Protestform an vielen Orten, vor allem in Europa und Nordamerika. Ein kanadischer Polizist hatte damals im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen an der Uni Toronto erklärt, Frauen sollten sich nicht wie Schlampen anziehen, dann werden sie nicht zu Opfern. Seitdem gehen bei Slutwalks weltweit Menschen in allen möglichen Kleidern und ohne auf die Straße und demonstrieren für sexuelle Selbstbestimmung und gegen falsche Vorstellungen von sexualisierter Gewalt. Denn sie wissen, sexualisierte Gewalt trifft Menschen in vielen Kleidern und Situationen. Zu 69% in der eigenen Wohnung und zur Hälfte durch den Partner oder Ex-Partner. Im öffentlichen Raum geschehen 18% der Taten, was immer noch viel ist, aber nicht der Großteil. Stereotype Vorstellungen aber, wie die, dass vor allem junge Frauen in kurzen Röcken in dunklen Straßen durch sozial verwahrloste Täter sexuelle Gewalt erfahren, tragen mit dazu bei, dass viele Opfer ihre Erlebnisse nicht in den Schilderungen von Vergewaltigungen wiederfinden und dass Bekannte, Beamtinnen und Richter ihnen weniger glauben. Auch Passantinnen und Passanten tanzen jetzt mit, während der wummernde Zug an ihnen vorbeizieht. Heute guckt, anders als bei Demos sonst, niemand desinteressiert weg. Viele gucken wegen der unbedeckten Hintern und Brüste, von denen manche mit Glitzer oder Klebeband hier über dem Nippel verziert sind. Kommt mit, ruft jemand 2 jungen Frauen mit Coffee-to-go-Bechern zu. Sie gucken sich an. Die Musik wummert. Sie reihen sich ein. Wissen Sie, um was es hier geht? Weiß nicht, vielleicht, dass ich tragen kann, was ich will und mich trotzdem keiner begrapschen darf? Das finden sie gut. Außerdem die Musik. Eine halbe Stunde später. Der Zug hält in einem Innenviertel. Ihr seid ja alle aus München, im Glockenbachviertel. Holger holt seinen Zettel raus. Die DJ macht die Musik aus. Ein Mädchen im Kindergartenalter und ihr Vater halten auf dem Gehweg inne und gucken. Holger spricht ins Mikrofon. Wer hat euch gesagt, dass ihr Mann oder Frau seid? Wie seid ihr drauf gekommen? Ich habe lange nach meiner Wahrheit gesucht, mich im binären System mit seinen Rollenklischees zurechtzufinden, war für mich unmöglich. Es ist jetzt ruhig, niemand klatscht jetzt. Es hätte mich fast kaputt gemacht. Einige gucken jetzt ernst. Nehmt ihr euch auch Zeit, definiert euch selbst, ruft Holger. Jetzt jubeln viele. Das Mädchen auf dem Gehweg guckt gebannt die DJ mit den kurzen Haaren und der goldenen Paillettenjacke auf dem Laster an. Habt ihr Spaß beim Sex? Fährt Holger fort. Aber nicht doch, über Sex wird nicht geredet und wir hören, dass man sich da unten nicht anfassen soll. Warum sollte sich eine Person, egal welchen Geschlechts, nicht an den Geschlechtsteilen anfassen und einen schönen Tag haben? Fragt Holger. Dabei herausfinden, was ihr gefällt und es den Partnerinnen und Partnern mitteilen? Wer sagt, dass Sex nur mit dem anderen Geschlecht stattfinden darf? Ich möchte, dass wir alle die Vielfalt so annehmen, wie sie tatsächlich existiert. Ich möchte, dass wir in einer freien Welt leben. Das Mädchen guckt noch immer die DJ auf dem Laster an. Die dreht jetzt die Musik auf. Ein paar Kilometer weiter wechselt sie vom Party-Sound zu einem sphärisch-elegischen Klang. Holger läuft allein vor dem Laster. Dieser Moment könnte jetzt ewig dauern, sagt er. Er atmet tief. In seiner Arbeit trägt er Hosen und schminkt sich nicht. Im Augenwinkel sieht er eine alte Frau auf dem Balkon. Er guckt zu ihr. Sie winkt ihm zu. Holger winkt ihr zurück. Ich bin auf dem Slutwalk, weil sich hier politisches Begehren nach selbstbestimmter Sexualität und freier Gender-Performance in einem Reigen aus Glitzer, wummernden Beats und Tanzen ausdrückt. In Bärten und Nylonstrümpfen, Jeans und Hotpants, Pumps und Sneakern, Corsagen und Pailletten jenseits von Zuschreibungen. Nicht nur hier auf dem Slutwalk, auch an anderen Orten, für Interviews, in Workshops, einen haben wir zusammen gemacht, und unter Freundinnen und Freunden habe ich Menschen kennengelernt, die unsere geschlechtliche Ordnung stören. Der Münchner Christian Seidel zum Beispiel war vor einigen Jahren zufällig in einem Kaufhaus in der Damenabteilung gelandet. Ich staunte, sagt er, was den Frauen alles geboten wurde, eine unermessliche Vielfalt an Wäscheteilen. Zarteste Füßlinge, alle Farben von Pink bis Blau, von Weiß bis Schwarz und nirgendwo sah ich dieses Müllgrau oder Dreckbraun wie bei den Männern. Wie ungerecht. Seidel war so von der Vielfalt der Mode und Stoffe angetan, Chiffon, Seide, Kaschmir, dass er sich sofort Nylonstrümpfe kaufte und anzog. Den zarten Stoff können die meisten Männer nur an Beinen anderer Frauen ertasten. Seidel entschied, von nun an auch Kleider, Röcke, Blusen und Schuhe mit Absätzen zu tragen. In den 60er Jahren etablierten arme und schwarze Drag Queens und Kings und Transpersonen in den USA den Begriff Queer, was seltsam, verrückt, nicht der Norm entsprechend heißt. Das taten sie, um sich von weißen Mittelklasse-Schwulen abzugrenzen. Später übernahmen den Begriff Queer die Lesben- und Schwulenbewegung, dann Akademikerinnen. Heute meint Queer die generelle Vielfalt geschlechtlicher und sexueller Identitäten, auch intersexuelle, transsexuelle, bisexuelle, und das Überwinden der heterosexuellen Matrix, also der Vorstellung, es gäbe genau zwei eindeutig bestimmbare Geschlechter, Mann und Frau, die sich wechselseitig aufeinander beziehen. Auf der Suche nach einer neuen Erzählung halte ich das Konzept Queerness für relevant. Denn selbstbestimmt zu leben und zu lieben und andere dies tun zu lassen, schafft neue Begehrensstrukturen. Es erzeugt genau jenes produktive Durcheinander, das unsere symbolische Ordnung stört. Eben nur eine vermeintliche Ordnung, denn für die meisten ist die Gegenwart bedrängend, gewaltvoll und zerstörerisch. Ich möchte zeigen, dass es nicht nur für eben jene unmittelbar betroffenen LGBT-Plus-Menschen, also Lesben, Gays, Transsexuelle, Bisexuelle, Intersexuelle, dass es nicht nur für diese lebenserhaltend ist, die Idee von Queerness zu stärken, zu fördern, hegemonial zu machen und möglicherweise selber zu leben, sondern darüber hinaus für alle anderen. Dass sie Gewalt und Unterdrückung gegen prinzipiell alle Frauen und Männer und andere reduzieren kann und darüber hinaus Sprengsatz für weitere vermeintlich ausschließliche Begriffspaare und Ausbeutungsverhältnisse ist. Die geschlechtliche Dichotomie, also Zweiteilung, gibt es schon lange. Der Kapitalismus hat sie sich aber in besonderer Weise zu eigen gemacht. Auch der Aufstieg und die Konsolidierung eines Bürgertums prägten unsere Geschlechtertrennung in öffentliche Sphäre und private Sphäre, wie die Trennung in Erwerbsarbeit und Hausarbeit zeigt. Die geschlechtliche Zweiteilung zeigt sich aber auch in der damals entstehenden Kleiderordnung. Denn bis zur Französischen Revolution tragen beide Geschlechter sofern sie körperlicher Arbeit nachgehen, eher dunkle, robuste, tendenziell unbequeme Stoffe, sofern sie dem Adel angehören, eher ausschweifende, farbenfrohe, aufwendige Kleider, die bei Männern wie Frauen Haut zeigen, an Dekolletés und Waden und die die Geschlechtsmerkmale betonen. Den Busen mit Rüschen und Korsetts, den Penis in der Renaissance mit einem auffällig geschmückten Hosenlatz. Ich empfehle das mal zu googeln. Das heißt Schamkapsel. Ist sehr groß mit vielen Klunkern. Teile davon sind noch in der bayerischen Lederhose erhalten. Das Progressive am Oktoberfest, dem vielen anderen. Die Französische Revolution ändert diese Kleiderordnung. Die Französische Revolution soll alle Menschen zu Brüdern machen und meint, wie das Wort sagt, nur die Männer. Modisch ist von da an alles adelig Ausschweifende verpönt. Der Mann verschwindet im bürgerlichen Anzug, nur noch Kopf und Hände sind sichtbar, Intellekt und Handlungsmacht. Bis heute wird der Anzug kaum variiert. Auch T-Shirt, Pulli und Jackett für den Herrn sind tendenziell kastenartig, mit tendenziell gedeckten Farben, tendenziell wenig Mustern. Der Mann steht für Seriosität, Korrektheit, Leistung. Mode wird mit der Französischen Revolution Frauensache. Sie sollen weiter nach Muße aussehen, nach Hingabe, Körper. Sie tragen üppiges, buntes, gemustertes, durchsichtiges, fließendes, verspieltes. Es gilt, Männer haben einen Körper, Frauen sind ein Körper. Der westliche Mann im Anzug grenzt sich so übrigens auch vom nicht-westlichen ab, den er ähnlich wie Frauen in bunten, wallenden Kleidern imaginiert und effeminiert, also verweiblicht. Tatsächlich gibt es in Moscheen zum Beispiel kein Rockverbot für Männer. Dafür haben die meisten Kulturen aber andere geschlechtliche Kleiderordnungen. Die westlichen Men in Suits werden wie Soldaten in Uniform visuell unsterblich. Stirbt einer nach, kommt ein neuer nach. Stirbt einer, kommt ein neuer nach. Ihr stellt euch vor, diese Männer in den schwarzen Anzügen, so Politikerreigenbilder. Sie werden damit transzendent. Die Frauen in aufwendigen, vielfältigen, möglicherweise aus der Mode geratenden Kleidern hingegen sind immanent, sind Körper, sind Fleisch, sind verletzlich. Am besten aufgehoben sind sie als Trophy-Wife am Arm eines Mannes im Anzug. Gut aufgehoben sind sie außerdem im damals neu geschaffenen Zuhause. Da sich manche Frauen aber auch im 18. Jahrhundert schon ab und zu in öffentlichen Räumen aufhalten wollen, sollen sie dort für das Private einen eigenen Raum bekommen, die Damentoilette. Jetzt sind wir beim Klo angekommen, falls jemand möchte. Auch die Idee der getrennten Toiletten kommt erst im 18. und 19. Jahrhundert auf. Die erste bekannte geschlechtergetrennte Toilette wird 1739 für einen Ball in Paris eingerichtet. In den USA wird die geschlechtergetrennte öffentliche Toilette Ende des 19. Jahrhunderts gesetzlich durchgesetzt. Sie soll Frauen schützen. Das wäre auch dadurch möglich, dass Frauen Macht bekämen, wählen und Gesetze machen dürften. Doch zu diesem Zeitpunkt gilt die Klowand als geeignetes Mittel. Die geschlechtergetrennte Toilette soll auch erschweren, dass sich nicht miteinander verheiratete Menschen verschiedenen Geschlechts in nicht einsehbaren Räumen wie Klokabinen treffen und dort Spaß haben oder Nachwuchs zeugen. Bis heute halten WC-Schilder die Trennung der Geschlechter als etwas Natürliches aufrecht. Zwingen uns dazu, kurz vor dem Klo den Weg zur einen oder anderen Tür einzuschlagen. So schreibt sich bei jedem Klogang eine Trennlinie tief in unsere Körper und Gehirne ein. Hier gedanklich wie physisch neue Bahnen einzuschlagen, müssen wir lernen, wie Bewegungsabläufe eines neuen Tanzes, einer Fußballtechnik, eines Musikinstruments, wie eine Sprache. Einige AktivistInnen reclaimen das WC-Schildchen mittlerweile, indem sie WC-Schild Frauen mit Taille als Weiblichkeitssymbol mit einem Superheldenmantel zeichnen und darunter schreiben: It was never a dress. Irritierende Adaptionen oder gar keine WC-Schilder würden vielen Menschen das Leben erleichtern, weil sie intersexuell oder trans sind oder sich als queer verstehen. Klos für alle, Kleiderabteilungen für alle, Schuluniformen für alle wären für sie keine Banalität, denn sie erleben die Zwangszuweisung täglich in Situationen, die sich nicht umgehen lassen, wie sich ausziehen oder zur Toilette gehen. Neben dieser Disziplinierung von LGBT-Plus-Menschen hat das dichotome Geschlechterbild aus privatem einerseits und öffentlichem andererseits aber noch andere Folgen. Es verbannt Frauen aus der Sphäre der Öffentlichkeit und des Politischen, versagt ihnen damit Macht und befördert ihre Ausbeutung, ihre Abhängigkeit und Armut. Schließlich, und den Punkt möchte ich hier jetzt noch stark machen, fördert diese Geschlechtertrennung aber auch unmittelbar physische Gewalt. In einer Ordnung, in der den Frauen Fürsorge und soziale Beziehungen obliegen, in der ausschließlich sie trösten, umarmen, füttern, pflegen, Hände halten, Köpfe streicheln, in dieser Ordnung erleben Männer kaum Berührung. Der erwachsene heterosexuelle Mann westlicher Prägung darf niemanden anfassen außer seiner Partnerin und seinen Kindern, die aber nur bis sie 12 sind, danach gilt er als pädophil. Und seinen Eltern, aber die nur am Sterbebett. Ich spreche von Stereotypen, du hast natürlich recht, es gibt auch Pfleger, aber ich beschreibe jetzt mal einen Normalfall. Der heterosexuelle Mann westlicher Prägung darf nicht mit seinem besten Freund Händchen halten wie beste Freundinnen oder auf der Parkbank den Kopf auf den Schoß eines Freundes legen. Er darf im engen Bus nicht mit seinem Oberarm den Oberarm der besten Freundin berühren und er darf andere Männer nicht länger als mit einer angedeuteten Umarmung begrüßen, die mit einem kurz darauf folgenden kräftigen Schulterschlag beendet wird. Fühlen sich hier welche ertappt? Eine Ausnahme ist der Sport. Auf dem Fußballrasen dürfen auch Heteromänner übereinander herfallen. Aber dafür nicht schwul sein. Davon abgesehen, vom Sport, ist für den Heteromann westlicher Prägung zugespitzt formuliert, der einzige Mensch, den er anfassen darf, eine Beziehungspartnerin, gegebenenfalls eine kurzfristige in Form einer Sexarbeiterin. Indem unsere Geschlechterordnung diesen Männern viele Berührungsarten verwehrt, werden die verbleibenden Berührungsarten enorm aufgeladen. Während erwachsene Frauen körperliche Nähe auch in freundschaftlichen oder fürsorgenden Beziehungen erleben können, beschränkt sie sich bei diesen stereotypen Männern auf romantische und sexuelle Beziehungen. Nicht alle Männer aber haben romantische und sexuelle Beziehungen. Sie bleiben somit häufig über Monate, Jahre oder Jahrzehnte berührungslos. Für viele ist das kein Problem, für manche schon. Einige ermöglichen sich Berührungen dann gewaltvoll. Das allein erklärt sexualisierte Übergriffe überhaupt nicht, es entschuldigt sie schon gar nicht, es zeigt nur, warum körperliche Nähe für viele Männer sexuell aufgeladen ist. Und es zeigt, warum ein Aufbrechen dieser Geschlechterrollen und Sphären, ein Aufbrechen des Verbots platonischer Berührungen und vor allem das Etablieren der Rolle fürsorgender Männer so wichtig sind. Andere umarmen, streicheln, trösten und pflegen zu dürfen, würde auch sie selbst trösten und pflegen können. Der männliche Körper, der bezahlt oder unbezahlt fürsorglich ist, der umsorgt, der hegt und pflegt, ist darüber hinaus das herausforderndste Symbol und die entschiedenste Alternative gegenüber der extrem rechten Erzählung, in der der männliche Körper in erster Linie jagt, kämpft, führt, erobert. Geschlechtliche Dichotomie ist also für die meisten Gewaltformen mitursächlich. Für alltägliche Gewalt in Form geschlechtlicher und sexueller Zurichtungen von LGBTIQs, aber auch für strukturelle Gewalt wie Ausbeutung, Armut und Abhängigkeit aller Nicht-Männer, unter denen auch sich als Männer begreifende Menschen sein können. Insofern ist auch die Idee der Queerness einerseits radikal bunt, denn sie steht für selbstbestimmtes geschlechtliches und sexuelles Leben, und andererseits tiefrot, denn sie torpediert unsere kapitalistische Arbeitsteilung. Wer macht denn die Fürsorgearbeit des liebenden Geschlechts, wenn zwei Männer sich lieben und in einer Beziehung zusammenleben? Jetzt haben wir ja nun schon ein Recht auf Ehe für alle, auch durch konservative Regierungen herbeigeführt. Was aber der liberalen Erzählung von Queerness neben der entschiedenen Umsetzung fehlt, was eine neue linke Erzählung und alle, die ein besseres Leben für die vielen begehren, vor allem deutlich machen müssen: Queerness stört nicht nur die geschlechtliche Ordnung und verschafft jedem Tierchen sein Pläsierchen, was auch schon schön wäre. Nein, es macht mehr. Wenn wir das Weltbild aus zwei ausschließlich aufeinander bezogenen Geschlechtern von Mann und Frau, von Kontrollierten und Kontrollierenden, von liebevollen Fürsorgearbeiten einerseits und harten Jobs andererseits, von kleinem Haushalt und großer Ökonomie, von Sozialem und Politischem, von Unterdrückten und Unterdrückern stören, dann wird das System von Kontrolle in sich brüchig. Auch andere Arten der Kolonisierung, wie die der Natur oder der Menschen im globalen Süden, sind dann gestört. Die Idee, Menschen könnten von einem souveränen Standpunkt aus natürliche Entwicklungen global planen oder im Griff haben, löst sich auf. Wenn Bundeswehrsoldaten wie im Juli 2018 offiziell mit Drag Queens posieren, was für den damaligen AfD-Landtagsabgeordneten André Poggenburg, Zitat, jeden Gegner förmlich in Versuchung führt, unser Land zu überfallen. Wenn also diese Soldaten mit Drag Queens posieren, schafft das eine kreative Unordnung. Sind die Drag Queens auf dem Bild Männer? Oder sind die Menschen in Uniform neben ihnen in Drag? Ist der Mann doch wie die Frau nur ein Körper? Und können Körper in zarten Seidenstoffen auf Pumps und mit Federboas in den Krieg ziehen und andere Körper zerstören? Wenn manche Lehrer wie manche Lehrerinnen in der Schule Kopftuch tragen würden, stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich, wer frei oder unfrei ist? Wenn wir die Geburtenziffer für eine Person in Zukunft mit 1,6 pro Mann statt pro Frau beschreiben, stellt sich die Frage, wem ordnen wir das Familiäre zu? Und nennen wir Mütter in Zukunft auch Familienmütter, so wie wir Väter oft Familienväter nennen, auch wenn sie gar nicht Väter einer Familie sind? Und wenn eine Vagina einen Penis oder etwas anderes zirkludiert, also aktiv umschließt, ein Wort, das die Berliner Künstlerin Bini Adamczak als Alternative zu penetrieren aufgebracht hat, wenn also nicht mehr nur der Penis die Vagina penetriert, dann stellt sich die schöne Frage, wer fickt hier eigentlich wen? Ja, also ich gehe mal nur kurz darauf ein, was, inwiefern ich mich während des Buchschreibens mit Sprache beschäftigt habe. Ich glaube, vor allem auf der Suche nach so einer eigenen Erzählung müssen wir auch eine eigene Sprache finden, die unsere eigenen Werte ausdrückt. Das kann man auch so psychologisch begründen und auch neurologisch begründen. Ich mache ein Beispiel. Ich sage jetzt zu euch, denkt jetzt bitte nicht an die grauen Haare von Barack Obama. Wer hat nicht an die grauen Haare von Barack Obama gedacht? Okay. 99% haben an die grauen Haare von Barack Obama gedacht. Das heißt, unser Gehirn kann ganz schlecht das Wort nicht denken. Das heißt aber auch, wenn wir nur gegen etwas sind, betonen wir das eigentlich. Also wenn wir sprachlich darüber reden. Wenn ich nur sage, ich bin gegen den Neoliberalismus oder gegen den Kapitalismus, dann betone ich diese Ideen. Wenn ich sage, ich bin gegen Wachstum, was ja die Postwachstumsbewegung macht, dann betone ich die ganze Zeit trotzdem diese Idee des Wachstums. Dann ist die ganze Zeit Wachstum, Wachstum, Wachstum in unseren Köpfen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass ein Wirtschaften und Zusammenleben anders funktionieren kann, als wenn alles immer nur größer, größer, größer wird und der Hamster frisst immer mehr. Wahrscheinlich platzt er irgendwann, aber trotzdem glauben wir dann an Wachstum. Oder auch noch ein Beispiel, wenn ich von No Border spreche, ich bin also gegen Grenzen, da betone ich die ganze Zeit die Grenzen im Kopf. Ich sage Grenzen, 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 als wäre es völlig normal, dass Grenzen existieren und als wäre es völlig normal, dass zwischen Salzburg und München eine Grenze ist. Obwohl nichts darauf hinweist, keine Sprachgrenze, kein Flusslauf, gar nichts. Und Grenzen eigentlich imaginiert sind. Und an dem Beispiel sieht man, wir könnten auch eine andere Sprache da wählen. Und da habe ich angefangen, während ich mich damit Sprache beschäftigt habe, auch selber nochmal umzuschreiben. Und am Beispiel von gegen Grenzen sein, habe ich mir gedacht, wir könnten für globale Bewegungsfreiheit sein. Was schwingt damit? Da schwingt mit global, der Globus, die Erde, unser Planet, auf dem wir als Schicksalsgemeinschaft leben. Dann schwingt damit Bewegungsfreiheit, das Wort bewegen. Bewegen ist was, was wir alle jeden Tag machen. Wir bewegen uns, es ist tendenziell was Positives. Dann schwingt mit Bewegungsfreiheit das Wort Freiheit. Frei sein, frei handeln können, frei entscheiden können. Da würden selbst viele liberale FDPler wahrscheinlich mitgehen und sagen, ja, also erstmal müssen wir doch davon ausgehen als Grundkonstante, dass sich alle frei über den Planeten bewegen können. Dann kann man überlegen, muss man das in gegebenen Fällen irgendwie rechtfertigen oder so. Aber momentan ist es ja umgekehrt. Momentan müssen sich diejenigen rechtfertigen, die vom afrikanischen Kontinent auf den europäischen wollen und sogar die, die ihnen dabei helfen, falls sie dabei in Seenot geraten. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit unserer Sprache zu tun. Rechte verstehen es total gut, Sprache für sich zu nutzen. Die haben über die letzten 30 Jahre 400 Thinktanks weltweit aufgebaut, wo sie sich nur um die Kommunikation ihrer Ideen damit beschäftigen. Sie haben ja auch keine Argumente meistens für ihre Seite, wenn wir davon ausgehen, dass die rechte Ideologie sagt, Menschengruppen sind ungleichwertig, zum Beispiel Männer und Frauen oder Inländer, Ausländer. Und wenn wir sagen, eine linke Idee ist eine, wo Menschen gleichwertig sind und wir das auch aktiv anstreben, dann gibt es ja eigentlich für die eine Seite schlechte Argumente. Deswegen müssen sie sich damit beschäftigen, was für eine Sprache können wir finden, damit, zugespitzt, wir sagen, wir übertünchen, dass wir keine Argumente haben. Und Linke machen sich darüber halt sehr wenig Gedanken. Sie haben die Argumente meistens auf ihrer Seite und sprechen eine oft akademische Sprache und sind nüchtern. Und wir müssen, verwenden, weil wir halt geprägt sind durch eine Herrschaftsgeschichte und eine gewaltvolle Geschichte und auch eine rechte Geschichte, nutzen halt ganz oft diese rechte Sprache, die wir haben. Und deswegen müssen wir eigene Wörter finden. Also die sind manchmal abgegriffen, aber ich glaube, Wörter wie Empathie müssen wir wiederbeleben. Es sind 9 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert in den großen 7 Wohlfahrtsverbänden. So zum Beispiel du, meine Mutter, du spielst mit den Alten im Altenheim und musizierst mit denen. Andere machen andere Sachen und sind da aktiv. Wir sind aber auch in unserem Alltag die ganze Zeit empathisch miteinander. Das heißt, wir sitzen 5 Stunden nachts mit der besten Freundin in der Kneipe und hören uns deren Leid an. Das machen wir nicht in der Hoffnung auf Karma-Ausgleich im nächsten Leben. Der Ralf schon, der alte Zyniker.
Das war die schlechte Karma.
Ja. Also das heißt, es gibt... Es gibt Wörter, die unsere Welt viel besser beschreiben. Empathie, Fürsorge, glaube ich, ist wichtig. Das sollten wir viel öfter verwenden. Sorge füreinander. Solidarität ist ein bisschen abgegriffen schon mittlerweile, aber ich verwende es gerne in konkreten Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn es um die Idee der solidarischen Städte geht. Das ist eine in den letzten Jahren entstandene Idee, dass einfach Menschen in Städten sagen, unsere Stadt, der Ralf hat da zum Beispiel auch darüber berichtet, als München jetzt eine solidarische Stadt gegründet hat vor wenigen Wochen, Menschen entscheiden, wir erklären unsere Stadt einfach zu einer solidarischen. Und dann ist es ganz unterschiedlich in den letzten Jahren, was die einzelnen Städte da machen. Die einen sagen, wir bieten einfach Zugänge an für Menschen, kostenlose Rechtsberatung für Menschen, die nicht die richtigen Papiere haben, Medibüros, also kostenlose anonyme Kliniken für Menschen, die nicht krankenversichert sind. Ich war hier in München mal in einer, da sind 15% Menschen sogar auch mit deutschen Pässen. Da war eine Frau vom Starnberger See mit Perlenohrringen, die aber aus ihrer privaten Krankenversicherung rausgefallen ist. Das sind dann nicht nur Papierlose, die dort behandelt werden. eine andere Idee von diesen solidarischen Städten, die ich auch gerne feiere und verbreite, ist die Idee von so urbanen Stadtbürgerinnenkarten. Also, dass du sagst, auch wenn eine Person nicht das richtige Papier hat, sagst du aber, du bist Stadtbürgerin dieser Stadt und damit kannst du Stadtbibliotheken benutzen. Du kannst vielleicht in Zukunft aber auch Behördengänge machen, ein Bankkonto eröffnen, du kannst dir eine Wohnung mieten. In New York gibt es diesen Ausweis bereits. Es hat 15 Jahre gedauert, dass damit bestimmte Rechte errungen wurden. Genau, also ich glaube, diese Ideen müssen wir viel mehr feiern, als wir das bisher machen. Und dazu müssen wir aber eben auch unsere eigene Sprache entwickeln. Und ich habe tatsächlich mich erst nach der Hälfte des Schreibens mit dem Buch mit der Sprache so stark beschäftigt und dann habe ich die erste Hälfte nochmal umschreiben müssen, weil ich die falschen Wörter verwendet habe. Ich nenne auch gern nachher noch andere Beispiele.
Darf ich nochmal genau an der Sprache anschließen, weil ich finde, es gibt
Hört ihr ihn alle, wenn er hinter der Tür sitzt?
So.
Weil das halt auch mit Sprache zu tun hat.
Ja, genau. Das war mir vorher klar, da hatte ich noch dran gedacht. Was ich in der Sprache bei dir insbesondere, aber auch bei anderen Autorinnen sehr interessant finde, ist, dass über dieses positive Formulieren No Border vielleicht statt freies Fluten, ja, oder das waren Begriffe, die wir in den 90ern auch verwendet haben.
Okay, das kenne ich gar nicht.
Mhm. AG3F hieß das damals. Die AG3F. Ist es doch, was ich jetzt gerade sehe bei einigen Autorinnen wie dir, die so irgendwo zwischen den Generationen stehen. Also du bist noch nicht ganz alt bei den 50-Jährigen so und drüber, bist aber auch nicht ganz jung, also nicht die 20-Jährige, die ihr Debütalbum schreibt. Ein gewisses politischen Blick und ist da, mehr als das, eine ganz scharfe Analyse.
Danke.
Und du verpackst jetzt aber diese scharfe Analyse, die wir sonst aus roten Kreisen, sage ich jetzt mal, kennen und eher auch mit Schulung und Lehre und einem richtigen Weg und einer richtigen Meinung und einem richtigen Postulat letztlich verbinden oft mit einer sehr lockeren Sprache, die wiederum junge Leute eigentlich ganz griffig finden und wo sie Anschluss finden auf einmal. Und das ist das, was auch das radikal neue Denken inhaltlich dann letztlich eine Form gibt und ein Gesamtpaket, das sich dann nach was anfühlt.
Das wäre schön, wenn
du das so in irgendeiner Art und Weise unterstreichen.
Das lasse ich so stehen. Ich finde es super, wenn du das so sagst, dass das nicht in den Inhalten irgendwie dir dadurch geschmälert oder weniger radikal vorkommt, nur weil ich einerseits alltäglichere Sprache versuche zu verwenden als eine akademische oder aktivistische oder so und andererseits eben auch positive Worte. Manche sagen dann, ja, aber wir brauchen doch No Border und den Feind und Antikapitalismus und so und denken dann vielleicht, dass es irgendwie so ein bisschen Hamsi-Damsi harmlos wäre oder sowas. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich manchmal auch diese andere Sprache. Also manchmal müssen wir uns auch Antifaschistinnen nennen, weil das notwendig ist. Aber vielleicht nicht, wenn wir darüber sprechen, um welche Utopien und welche eigenen Ideen es geht. Und da versuche ich vor allem darauf zu achten, da eine Sprache zu verwenden, mit der wir alle was anfangen können, die unseren Alltag umgibt. Also zum Beispiel, dass wir widersprechen, wenn jemand zu euch sagt, ja, das in irgendeiner Situation, ja, das war ja mal wieder klar, jeder ist sich selbst der Nächste. So. Da kann man sagen, ja, das war vielleicht jetzt gerade der Fall, aber das ist eigentlich sonst überhaupt nicht der Fall. Mein Leben sieht ganz anders aus, wo sich Menschen auch anders verhalten und es ist mindestens 50-50. So. Also ich versuche so eine einfachere Sprache zu finden und das ist ja auch unser Job, also gebt mir recht, die ihr auch Journalistinnen seid, aufklärerisch zu sein. Also so und so zu sprechen, dass Leute uns verstehen und da ist der Bayerische Rundfunk eine gute Schule. Also weil wir müssen wir müssen natürlich so schreiben, dass uns Leute beim Abspülen zu Hause im Radio verstehen können und nicht irgendein Marx-Dictionary neben uns liegt. Ah, bei Marx kommt der.
Deiner Rede jetzt gerade, was du gelesen hast, so habe ich noch nichts enden gehört. Und inzwischen lese ich sowas aber auch im Spiegel. Die übernehmen das jetzt. Ja.
Das ist gut, das sollen alle übernehmen. Der Wolfi.
Also ich fand deine Schlussbemerkungen zur Queerness und was das öffnen würde,
super. Ich, mir fiel aber sofort wieder ein, ich bin ja doch schon ein bisschen älter und habe die NPD in dem Endstadium noch mitgekriegt, habe die Republikaner mitgekriegt, jetzt die AfD mit. Es wäre vor 20 Jahren völlig unmöglich gewesen, dass auf der rechten Seite eine bekennende Lesbe oder ein bekennender Schwuler auftritt. Ja? Völlig unmöglich. Woher ziehst du den Optimismus, dass es mit Queeren ist nicht genauso passiert? Das ist die Frage. Und dann habe ich noch eine kleine Anmerkung, inwieweit wir uns als Deutsche es noch ein bisschen schwerer tun, was Sprache betrifft. Das ist nicht von mir, sondern von Professor Schröder gelernt. Es gibt in Europa keine Sprache, es kann Dialekte geben, aber es gibt keine Sprache in Europa, die etwas so Schönes wie die Spitze einer Brust als Warze bezeichnet. Das spricht Bände über das deutsche Körperverhältnis. Das gibt es nicht, es gibt nirgendwo. Das gibt es im Französischen nicht, im Italienischen nicht, im Englischen nicht. Aber bei uns im Deutschen ist es eine Warze. Also woher nimmst du den Optimismus, dass es mit Queerness nicht passiert?
Ja, also ich, wenn wir davon ausgehen, dass es ohnehin in 20 Jahren auch noch die AfD gibt, bin ich natürlich froh, wenn es die AfD auch mit queeren Transmenschen gibt, so wie ich jetzt auch froh bin, dass Menschen selbst dort diese Identität ausleben können. Ich glaube, wir müssen halt verstehen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und dürfen das nicht nur als eine so eine Frage behandelt sehen. Also, dass wir jetzt wie die Linke halt das irgendwie in den letzten Jahrzehnten leider manchmal gemacht hat, dass sie sich sehr aufgesplittet hat und gesagt hat, okay, wir sind jetzt die Lesben- und Schwulenbewegung, wir kümmern uns nicht mehr um Klassenfragen und nicht mehr um soziale Fragen, sondern wir wollen jetzt einfach nur noch das Recht auf Ehe, was völlig in Ordnung ist, solange wir die Ehe haben, die aber ein Konstrukt ist, was immer nur auf einer von der Zweisamkeit ausgeht, so. Und dieses Konstrukt bildet unsere Realität ja gar nicht ab, weil in Großstädten wird jede zweite Ehe geschieden und wir erziehen unsere Kinder ganz anders, unsere Familienmodelle sind ganz anders. Wir erziehen Kinder mit Großtanten, mit Nachbarinnen, mit Brüdern, mit Geschwistern, Cousins und Cousinen. Also wir müssten das einerseits diese Geschlechterfragen radikaler in sich denken und zum Beispiel haben die Grünen mal einen Vorschlag vor ein paar Jahren gebracht, dass es Elternschaft für bis zu 4 Personen gibt, wo sich auch andere nicht biologische Menschen, Elternteile eintragen lassen können. Und andererseits wäre es halt ideal, wenn diese einzelnen Ideen und Bewegungen, auch die Queere und die Lesben- und Schwulenbewegung, sich öffnen würden hin zu anderen Fragen noch. Also zu Fragen, was machen eigentlich die MigrantInnen unter uns und was machen eigentlich die Armen, die nicht Mittelklasse Schwule sind mit einer 100 Quadratmeter Wohnung im Glockenbach oder so. Und da drin das Potenzial zu sehen, weil das bedroht ja auch, also Queerness und lesbisch sein und schwul sein, das bedroht ja auch die Nazis so wahnsinnig. Also das ist ja, deswegen gehen sie ja bei dem 1000-Kreuze-Marsch hier auf die Straße und sagen, also Frauenrechte zum Beispiel, wie Abtreibungsrechte, da gehen sie auf die Straße. Dann gehen sie auf die Straße gegen die Lehrpläne an den Schulen, wo über sexuelle Vielfalt unterrichtet werden sollen. Oder gegen die homosexuellen Ehe in Frankreich, bei diesen Manifestation pour tout, diesen Demonstrationen für alle, die es auch in Deutschland gegeben hat. Und diese Bewegung, die Genderfrage, ist ja eine ganz fundamentale, weil das diese rechte Identität so ausmacht, dass der Mann heterosexuell ist, dass es eben diese Hierarchie zwischen Männern und Frauen gibt. Und deswegen ist ein Unisex-Klo, das bringt die Köpfe zum Platzen bei denen, genauso wie Seenotrettung, wenn Menschen da hingehen und anderen Leuten übers Meer helfen. Das ist das Utopische, was sie so stört. Und ich glaube, je mehr dieser utopischen Ideen, desto erfolgreicher sind wir. Und wir können den Hammer jetzt echt hochhängen. Und da bin ich nochmal bei deiner Sache mit den Generationen. Weil ja, ich empfinde mich auch so als in der Mitte stehend. Nicht die alte linke, jetzt heute grauhaarige Generation, und aber auch nicht jetzt Fridays for Future oder diese Jungen, sondern ich bin so ein Kind der 90er Jahre, also sozialisiert in 90ern in Westdeutschland. Es gab kein Wort für den Kapitalismus für mich. Es war alternativlos. Wir hatten kein Wort dafür, weil der Kapitalismus war Normalzustand. Das ist aber anders als die Generation, die jetzt auf den Straßen ist. Zumindest ein Teil von denen. Was haben die erlebt? Wie sind die sozialisiert worden? Die sind groß geworden mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, 2008 fortfolgende. Die haben gesehen, dass globaler Wettbewerb nicht das gute Leben für alle bringt, sondern Jugendarbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Kriege, Klimakrise, Armut, Flucht. Dann haben die erlebt den arabischen Frühling. Die haben auf Facebook und auf Live-Videos gesehen, wie Menschen sich erheben, haben das geteilt, haben gesehen, dass Menschen also aufstehen gegen die globale Ausbeutung, aber auch gegen die lokale Ausbeutung durch ihre Regierungen, haben gesehen, dass Menschen im globalen Norden es ihnen nachmachen mit Occupy Wall Street, diesen Platzbesetzungen, die wir dann hatten vor einigen Jahren in Europa. Das heißt, die denken wieder in Alternativen, zumindest ein großer Teil von denen. Manche denken in Alternativen für Deutschland, manche denken in Alternativen für alle, global. Andere Klimapolitik zum Beispiel, die nicht auf Kosten der Menschen im globalen Süden geht. Eine Kapitalismuskritik wirkt jetzt immer stärker in den letzten Wochen und Monaten bei Fridays for Future. Auch die feministische junge Bewegung denkt Klassenfragen mit und denkt die kapitalistische Arbeitsteilung mit. Es hat hier vor einigen Wochen, mit einigen von euch war ich da, den Frauenstreik gegeben, wo Frauen aus ganz verschiedenen Milieus sich zusammentun und sagen, wir wollen streiken. In der Schweiz haben da vor wenigen Wochen richtig viele Frauen mitgemacht. Da treten plötzlich Frauen, Callcenter-Mitarbeiterinnen mit Anwältinnen und erwerbslosen Frauen mit migrierten Frauen zusammen auf die Straße. Und die treten zum Beispiel in der Schweiz auch dafür ein, dass Ausbildungen von Migrantinnen anerkannt werden in der Schweiz, also leichter anerkannt werden, damit die dort ein besseres, auch ökonomisches Standing haben. Das heißt, ich glaube, zu beobachten, dass sich diese Bewegung einerseits öffnet und andererseits viele, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, wirklich wieder in Alternativen denken. Ach so, ja, und die Brustwarze. Ja, das müsste man sich jetzt mal angucken, ob in anderen Ländern, wie fortschrittlich die Menschen sind, je nachdem, was sie für eine Sprache haben. Also, ich meine, um bei diesen Beispielen zu bleiben, es ist schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall, weil du die Brustwarze nennst, von dem weiblichen Geschlechtsorgan, von der Vulva zum Beispiel, zu sprechen mit einem schönen Wort. Im Arabischen heißt es Kuss und heißt sowas wie Fotze. Da kannst du sogar nicht die Möglichkeit als Frau schön über deine Sexualität zu sprechen oder als Mann über die Geschlechtsteile einer Frau zu sprechen. So, also daraus möchte ich jetzt nicht schließen, dass deswegen irgendwie die Geschlechterentwicklung da irgendwie anders ist oder so im arabischen Raum, aber es wäre sicher eine Idee für ein Buch für irgendjemanden hier im Raum.
Das als Kuss, das war noch schlimmer, die Verwechslungsstufe. Ja. Wie würde dir statt einer Forderung, die wir eben jetzt hatten und sich auch durchgesetzt hat, statt einer Ehe für alle, also gleichgeschlechtliche Ehe, eine Forderung von der Abschaffung der Ehe gefallen? Finde ich ja eigentlich mal einen interessanten Ansatz eigentlich, das zu schaffen, abzuschaffen, das Ehemodell und in Frage zu stellen.
Ja, auf jeden Fall die Privilegierungen für verheiratete Leute. Ja, auf jeden Fall.
Aber auch die Nachteile, ne? Du wirst zum Beispiel eben auch in Haft genommen, wenn du mal jemanden geheiratet hast, du musst dann eben auch Alimente zahlen etc.
Das hat natürlich für viele auch Schutzrechte.
Ja. Aber nicht nur die. Es hat auch wahnsinnig viele Nachteile. Ja. Das ist eigentlich ein ganz alter Zopf.
Ja, klar, wenn wir die Absicherung von Kindern und von denen, die dann die Care-Arbeit machen, irgendwie anders regeln, also von dem Elternteil, der zu Hause bleibt und sich kümmert, und dann ist das sicher sinnvoll, sehr sinnvoll, die Ehe abzuschaffen. Aber wir brauchen halt bestimmte Sicherungsmethoden. Und auf jeden Fall müssten wir sofort die Privilegierungen, die Verheiratete haben, wie das Ehegattensplitting abschaffen, was ja auch nur solche Beziehungen fördert, wo eine Person sehr viel verdient und die andere sehr wenig. Die haben dann auf ein Jahr gesehen einen Steuervorteil von 15.000 Euro. Also die haben faktisch 15.000 Euro mehr. Bei Leuten, die gleich viel verdienen, nicht. Also das heißt, da wird eigentlich nur das Hausfrauenmodell befördert. Das könnte man ja schon sofort, das ist ja gar nicht utopisch, das könnte man ja sofort abschaffen. Ja.
Kommt noch eine Stelle mit der Toilette?
Nee, also ich kann jetzt Schluss machen.
noch was lesen.
Bitte? Pausen mache ich ungern. Dann lese ich nur noch 2 Minuten und dann gehen wir über ins Trinken.
Dürfen aber auch frei sein.
Spätestens jetzt müssen wir erkennen, dass das Ende der großen Erzählung nicht gegeben und nicht geboten ist. Erzählen wird nicht der schnellste Ausweg aus der bedrängenden Gegenwart sein. Weder aus Kriegen, noch aus Menschenjagden, noch aus der kapitalistischen Gesamtlage. Die Suche nach einer neuen Erzählung wird dauern. Und sie muss Hand in Hand gehen mit konkretem Handeln. Weiter werden wir falschen Behauptungen widersprechen müssen. Weiter wird es Handarbeit bleiben, Menschen vor Brandanschlägen zu schützen, vor dem Ertrinken, vor Abschiebungen. Weiter werden wir Gelder für Frauenhäuser sammeln müssen. Weiter werden wir das Recht auf Abtreibung und auf Informationen dazu in Parlamenten erstreiten müssen. Weiter werden vor allem diejenigen machtvoll die Welt stilllegen können, die sie am Bett, da spiele ich auf das Krankenhaus an, die streikenden Pflegerinnen, oder am Band am Laufen halten. Die neue Unordnung braucht Spannung zwischen konkretem Handeln und einem umfassenden theoretischen Horizont. Von revolutionärer Realpolitik sprach Rosa Luxemburg in diesem Zusammenhang. Die Suche nach einer neuen linken Erzählung ist risikoreich, ihr Ausgang offen. Das unterscheidet sie vom rechten Konservatismus, wo alles beim Bewerten bleibt. Doch jeder utopische Gehalt stört die bestehende Ordnung. Die Utopie frei gewählter Identitäten, wie sie in Unisex-Toiletten zum Ausdruck kommt, stört Rechte genauso wie die Utopie globaler Bewegungsfreiheit, wie sie im solidarischen Handeln der Seenotrettung im Mittelmeer aufblitzt. Eine neue linke Erzählung wird Risse und Lücken haben, langfristig aber gelingt nur mit ihr der Ausweg aus der bedrängenden Gegenwart. Spätestens jetzt müssen wir erkennen, das Ende der großen Erzählung ist nicht geboten und nicht gegeben. In anderen Zeiten, beispielsweise in den 1920ern, hätte man mit der Parole »Eine andere Welt ist möglich« niemanden auf die Straße locken können, weil das selbstverständlich war. Die Frage war nicht »Ist eine andere Welt möglich?«, sondern »Welche wollen wir?« und »Wann wird sie eintreten?« In einem Jahr, in einem Monat oder übermorgen? Dankeschön. Dankeschön, Sabine.